Musik ausmachen? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das ist ein verrücktes Abenteuer für mich gewesen. Und ich möchte wirklich Danke sagen. Ich bin sehr erfreut, teilen zu können, was ich in diesem Projekt hier mache. Und ich bin schon seit vielen Monaten daran am Arbeiten. Und es ist verrückt. Und ich habe mich gefragt, auf welchen Plätzen kann man das am besten, also wo kann ich diese Arbeit am besten teilen? Und ich denke, das hier ist der beste Platz. Das ist der Platz dicht an meinem Herzen. Und ich komme schon seit vielen langer Zeit zu den Events vom CCC. Lasst uns starten und ich führe mich ein. Ich bin Scott Biden. Ich bin ein Erfinder, ein Künstler, ein Aktivist, eine verrückte Person, ein Macher, ein Bastler. Ich mache viel zu viele Dinge, wie viele von euch hier, damit bin ich mir sehr sicher. Und lass uns mal schauen. Ich wollte anfangen, dass ich auch sage, ich bin offiziell ein analoger Astronaut. Was zur Hölle ist ein analoger Astronaut, fragst du dich vielleicht. Es gibt all diese Trainingsmöglichkeiten, die Infrastruktur für das Trainieren von Leuten, die eventuell irgendwann mal im Weltraum auslaufen, Wissenschaftler, Astronauten, Ingenieure, Studentinnen, alle Weltraumenthusiastinnen. Und dann gibt es diesen einen Ort, der seit vielen Jahren existiert im Desert in Utah und das heißt das Mars Desert Wüsten Research Station. Und ich war glücklich in der glücklichen Lage, dass ich zusammen mit meinem Partner angerufen worden bin von unserem Freund Roger. Und Roger hier auf der Rechten. Roger hat uns angerufen. Er ist der Kommunikationsdirektor von SpaceX gewesen. Und er hat uns gefragt, ob wir ein zweiwöchiges immersives Astronautentraining mitmachen wollen. Und er konnte nicht mal den Satz beenden, bevor wir sagen, absolut ja. Und wir haben, und dann hat er gesagt, aber das ist über Erntedank. Und wir haben gesagt, ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Wir sind auf diese Möglichkeit angesprungen, weil wir zu vielen verschiedenen Räumlichkeiten gegangen sind. Wir sind zum Beispiel nach Hawaii gegangen, zu einem anderen Mars-Simulationseinrichtung und wir sind dorthin gegangen und wollten wenigstens diesen Ort auskundschaften. Wir wollten mit den Programmdirektoren in Verbindung kommen. Sie sagten, nee, auf gar keinen Fall. Und es war natürlich spannend, dort zu sein, aber da war ein aktiver Vulkan direkt nebenan und dann waren wir eben auch auf dem Vulkan. Und wir sind dort gewesen und haben gedacht, naja, hat nicht geklappt. Aber wir haben viele verschiedene Leute versucht zu erreichen und anzufragen und sind auf Raumfahrkonferenzen gekommen und so weiter. Und irgendwann kam dann dieser Anruf von Roger, das war sehr, sehr nett von ihm, uns einzuladen, Teil davon zu werden. Einer der Gründe, warum ich besonders interessiert bin in Raumfahrt, als Umweltaktivist spreche ich hier, also als jemand, der Technologie benutzen möchte, um Umweltprobleme zu lösen, die wir haben und darüber nachzudenken, was der Respekt für die individuelle Freiheit bedeutet, während wir diese Probleme lösen. Habe ich mir selbst gedacht, wenn wir versuchen, diese Probleme lösen wollen, manche davon in den schwierigsten Möglichkeiten, Räumen der Natur, dann Mars ist zum Beispiel eine sehr, sehr aggressive Atmosphäre, lebensfeindliche Atmosphäre. Es wird sehr, sehr, sehr kalt werden. Es kann auch ein bisschen warm werden, aber das ist im Prinzip prinzipiell ziemlich kalt und es gibt große Solarstrahlung, also von der Erde zum Mars zu reisen wird schon sehr, sehr schwer, ohne die Leute zu verbrennen, die in den Schiffen sind, und alle möglichen Probleme, die wir überwinden müssen, aber wenn wir sie lösen können, dann können wir vielleicht auch Probleme lösen hier auf der Erde, zum Beispiel was Essen züchten in engen Räumen angeht, mit Ingenieurskunst, zum Beispiel nutritionreiches Essen zu züchten. Und
wenn wir wirklich eine schreckliche Umweltkatastrophe entgegenarbeiten, dann ist es gut, Essen und weiteres auch in kleinen Räumen anbauen zu können. Vielleicht wird es dann auch unter den Boden verlagert, sodass wir oben leben können und unten eben das Essen anbauen. Das bringt uns zu diesem Punkt. Technical difficulties. Seine Parts sind nicht mehr in der richtigen Reihenfolge.
Okay, this is very strange. Okay.
Sehr seltsam.
Anyway, here, this brings us to telepathetik. Okay.
Das bringt uns zu Telepathetik. Telepathetik ist ein musikalisches Projekt, das, woran er sich gerade rangehangen hat. Es geht um sehr viele verschiedene Arten von Sound, Infrasound, Ultrasound, Ambisonics. Er macht sehr viel mit Kopfcomputern, Hirncomputern. Er nutzt verschiedene Programme, um verschiedene Wavelengths und so zu bekommen, um witzige Geräusche damit zu machen. Er reist mit seinem alten Synthesizer durch die Gegend. Vor 20 Jahren hat er ihn bekommen. Innovation Ultranova heißt es und er liebt es. Es ist sehr einfach zu reparieren, weswegen er es sehr mag. Er kann den Rücken aufmachen und man kann Dinge fixen. Dinge zu reparieren, hofft er, diese Freude dafür mit anderen hier zu teilen.
Okay. So, yeah, so the telepathetik project, it fits into
dieses Projekt passt in ein anderes Projekt, was Retrofractal heißt, wo die Zuschauer Gehirnfrequenzen nutzen, um damit einen 3D-Essensdrucker zu steuern.
Wo quasi das Entstehen der Features das Feature ist. Und innerhalb von diesen Projekten gibt es noch eins, das sich Mandelbrot Ecotech nennt. Das ist ein skalierbares, ökofreundlicher Plotter ist quasi. Du kannst den für alle möglichen Materialien benutzen, auch für Essen. Man kann ihn als Laborwerkzeug benutzen oder als eine Art Lehm. Und dann gibt es noch ein Projekt, das ist eine Art Scanner, der auch in dieses Telepathik-Thema reingeht, wo wir einen dreidimensionalen Scan machen können von archäologischen Ausgrabungen. Seiten und da dann auch Audioaufnahmen von der Umgebung machen können und sowas. Okay. Jetzt gehen wir zurück zu Roger Gilbertson. Es tut mir leid, es sieht so aus, als hätte ich die Reihenfolge der Folien vertan. Okay, in dieser Marsgesellschaft gibt es einen großen Fokus auf sowohl die Wissenschaft als auch die Forschung dahinter. Und es geht darum, die Gegend rund um die Basis zu erforschen. Das sind sogenannte EVAs, Extravehicular Activities, also ist nur ein Fachbegriff fürs nach draußen gehen. Und das machen wir auch in den Simulationen. Und während wir auf diesen EVAs sind, simulieren wir verschiedene Schwierigkeitsgrade davon, zum Beispiel die Lebenserhaltungsmechanismen auf dem Rücken zu tragen und solche Sachen und wie viel Essen man nehmen muss. Und da sind dann diese veganen super nährstoffdichten Superfoods dabei, wo wir dann im Endeffekt die einzigen zwei waren, die das gegessen haben, weil die anderen das eher nicht so appetitlich fanden. Aber genau, es geht darum, dann auch in einer guten Stimmung zu bleiben. Und eine der Sachen, die passiert ist, als wir da waren, ist, uns wurde wirklich nur ein sehr kleiner Vorrat Wasser gegeben, ungefähr 2081 Liter, und das sollte für die kompletten zwei Wochen für sechs Leute ausreichen. Und das ist nicht nur Essen, sondern auch Kochen und Duschen und Abwaschen und um zum Beispiel Lehm aufzuarbeiten. Und für meine Mission habe ich mich vor allem fokussiert auf drei unterschiedliche Dinge in diesen zwei Wochen. Das eine ist das LiDAR-Scannen von der Basis auf den Begehungen. Das andere ist, den Lehm rund um die Basis als 3D-Druckmaterial zu benutzen. Und drittens zuletzt ein Telepathie-Set von Musik zu erstellen, während ich außerhalb der Basis bin, um quasi die akustischen Eigenschaften vom Mars einzufangen. Und die Fähigkeit zu haben, da wirklich Musik so zu spielen, als wäre man on Mars, die so klingt, als wäre sie auf dem Mars gemacht, das klang wie eine sehr interessante Idee. Jetzt war natürlich die Frage, wie mache ich das? Die erste Frage ist natürlich, sich erstmal ein paar Gedanken zu machen über und ein bisschen nachzuforschen, über was für Wissenschaften es so gibt zu den akustischen Eigenschaften vom Mars. Und da gibt es tatsächlich ein paar Papers, ein paar Papiere, die darüber geschrieben wurden. Und da sind zum Beispiel alle Geräusche ungefähr 20 Dezibel schwächer. Das heißt, das Soundlevel ist einfach niedriger. Und der akustische Umfang ist da von so ungefähr 20 Hertz bis 20 Kilohertz, was ungefähr die menschliche Hörumfang ist. Aber tatsächlich schon bei 240 Hertz ungefähr sagt das ab bis auf ungefähr 5 Kilohertz, wie stark der Sound durchkommt. Also das heißt, die einzigen wirklich hörbaren Geräusche sind größtenteils in den Bassfrequenzen und die wirklich hörbaren Stimmbereiche sind sehr schwer zu hören. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir auf dem Mars in einer größtenteils Kohlenstoffdioxid-basierten Atmosphäre sind, ungefähr 79% in dem Bereich so. Und die Atmosphäre ist dazu noch wesentlich weniger dicht, also hat weniger Druck. Und es sind ungefähr 107 Mal weniger Druck tatsächlich auf der Marsatmosphäre als auf der Erde. Und eine andere interessante Anomalität ist, dass Sound da wesentlich eine andere Geschwindigkeit hat, zumindest bis zu diesem höheren Frequenzbereich von 5 Kilohertz. Und ab den höheren Tönen tatsächlich erhöht sich wieder die Geschwindigkeit des Schalls, was eine interessante Funktion ist quasi. Und die Art, wie das entdeckt wurde, ist, dass wir vor allem nach den Geräuschen von Lasern, die Steine zerschießen, hören und auch die Motoren von dem kleinen Mars-Helikopter. Und da werde ich jetzt ein bisschen mehr darauf eingehen, wie wir Schall aufnehmen im Mars, auf dem Mars. Aber ich habe also mal ein bisschen rum nachgeguckt, so wie würde man das vielleicht machen. Habe nach verschiedenen Audiofiltern gesucht, die man hätte nutzen können. Und habe im Endeffekt dieses hier gefunden. Das ist tatsächlich von ein paar Freunden. Einer ist John McCarr, der im NASA Jet Propulsion Labor arbeitet. Und ein anderer, der ein Filmmacher ist. Und das nennt sich Sononaut von John Cutler und Stefano Tetilo. Und die haben diese VSTs gemacht, basierend auf der verschiedenen Atmosphären von den 8 Planeten. Oder auch 9, je nachdem, ob man ja oldschool ist. Aber es sind wohl eigentlich 8. Jetzt ist die Frage, würde ich das einfach so akzeptieren? Ein paar fertige VSTs, die einfach so in irgendeinem Git-Repo gefunden wurden? Ja, nein. Nein. Nein, ich sollte nicht ein Script-Kiddy sein, einer, der einfach nur Dinge nachmacht und nachbenutzt. Nee, ich wollte das schon wirklich selber auch verstehen und nachvollziehen, weil ich wollte auch was lernen. Und ich möchte allen auch raten, Dinge auf die schwierige Art zu machen. Die einfache Art ist meistens einfach zu machen, was andere schon gemacht haben. Das kann manchmal wirklich sehr angenehm sein, weil es einfach funktioniert. Aber wenn das Ziel ist, etwas zu lernen, dann ist es sehr gut, die schwere Arbeit, die dahinter steht, auch mal selber zu probieren, es auch selber zu versuchen und ein paar Mal zu scheitern, weil in diesem heftigen Scheitern ist auch sehr viel Verständnis und Lernen und Lektionen, die man davon nehmen kann und teilweise auch die besten Lacher. Es ist außerdem wichtig, zu vielen Leuten zu reden, die sich mit der Thematik vielleicht schon mehr beschäftigt haben, die Experten in bestimmten Themengebieten geworden sind und schon wissen, wie man solche Probleme angeht. Und das hier ist auch nochmal eine Erinnerung daran, nicht zu stolz zu sein, sondern auch nochmal andere anzufragen, andere zu benutzen, die sich wirklich zutiefst mit den Themen beschäftigt haben, die Experten in dem Feld sind. Und da möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass jemand, der ein wahrer Meister einer Fähigkeit ist, der wird sein Wissen frei teilen. So, es wurde also eine Entscheidung gefällt. Würde ich die schwierige Art wählen oder die einfache Art? Und ich habe natürlich die schwierige genommen. Okay, also jetzt fangen wir direkt an mit Reverb. So, was passiert ist Reverb? Reverb ist das, was passiert, wenn eine Schallwelle immer noch existiert, nachdem sie produziert wurde. Und über verschiedene Reflexionen kann das sich noch aufaddieren. Und zum Beispiel Echo in einem Raum ist eine Art von Reverb. Und in der Arbeit, die ich mache, mit diesen Scan-Systemen, ist, dass ich die Reverbs von verschiedenen Orten versuche zu reproduzieren. Und das mache ich mit den Impulsantworten. Also zum Beispiel, ich nehme einen Klatscher und ich versuche, den aufzunehmen und ich gucke darauf. Oder ich mache einen Sinusverlauf, wo ich eine ganz niedrige Frequenz hochschraube bis zu einer ganz hohen Frequenz und das aufnehme und dann Mikrofone überall in dem Raum verteile. Und dann kann man die Antwort des Raumes sehen. Und es ist ziemlich wichtig, das dann auch ordentlich auslaufen zu lassen, wenn man das wirklich ordentlich reproduzieren möchte. Ja. Ich habe langsam keine Zeit mehr, deswegen werde ich das jetzt mal überspringen. Okay, so, das hier ist der große Zauberer, John Knott. Ich habe einen riesen Respekt für diesen absoluten Zauberer von einem. Und er hat mir super viel beigebracht im Bereich von Audio-Ingenieurswesen und wie man dieses Problem von vorne angreift und von vornherein aufbaut und wie wir einen eigenen Reverb-Filter, einen eigenen Equalizer für den Mars bauen, basierend auf den Daten, die wir gefunden haben in dem Dokument, das ich vorhin gezeigt habe. So, und hier geht's los. Wir sind auch zur NASA-Mars-Webseite gegangen, wo man verschiedene Audio-Sachen aufnehmen kann. Und das wird auch durch so einen Equalizer-Filter durchgeschoben wird. Und dann zeigt das einem, wie stumpf das Audio dann wird. Das kann man sehr schön selber mal ausprobieren. Ups. Wir haben unseren Equalizer so ein bisschen dagegen laufen lassen und so ein bisschen verglichen auch, wie die zueinander aufhören, auch gleichzeitig. Und das nächste, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben das verglichen mit dem, was tatsächlich in den Daten steht. Da werde ich jetzt mal kurz gucken, ob wirklich alles funktioniert hier. Möchtet ihr gerne hören, wie der Mars klingt? Ja, okay, dann lass mich kurz einmal hier aus diesem Fenster rausgehen. So, hier ist ganz fancy Ableton Live, das Programm. Jetzt lass uns das mal hier so. Ich werde übrigens demnächst ein Konzert geben, am Freitag. Die Zeit fällt mir gerade nicht ein, aber falls ihr interessiert seid, kommt gerne zu mir danach. Ja, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig.
Explain what's going on in a second. Let me just make sure this is working. Okay. Why is this not playing? Ah. Okay, anyway, for some reason, this is being weird.
Das ist ein bisschen seltsam. Aber so würde es klingen auf dem Mars. Wenn es verzerrt wird. Also, das ist der Sound direkt von diesem Synthesizer. Ich zeige euch gleich ein paar Videos, auf denen ihr das auch nochmal hören könnt. Ich mache den kompletten Vergleich dann gleich.
Okay, so this is what it would sound like on
jetzt,
the
das ist es, wie es klingen würde.
Earth atmosphere.
Auf der oder in der Atmosphäre von der Erde.
Thank you. Okay, now let's open up Mars.
Und jetzt öffnen wir noch einmal, wie es auf dem Mars klingen würde. Okay.
Well,
also.
That is, yeah, that is what.
Das ist, wie es auf dem Mars klingen würde. Und ich wollte euch allen erstmal danken.
Thank you guys again for coming. Let me put this over here.
Ich wollte euch danken, dass ihr alle gekommen seid. Ich tue das zur Seite.
Okay, I just have to do a very quick. Outro and thank you.
Okay. Nur kurz das Outro und das Danke. Ich wollte euch, die mir geholfen haben, allen danken.
Jet Propulsion Laboratories, Carl Golombeski, Anthony Bissett, Masha Mitkova, Chris Alaska Rose, Robin Liebman, aka Boomerian, Mike Taylor, Jim Green, Ed Bell Bruno, Carl Kiefer, Adolf Alexander, Jason Soares, Jake Clark, and the Mars Desert Research Station 286 crew, Liz Cole, Roger Gilbertson, Hugo Salguier, Guillaume Gigo, Sergei Lakimov, Ben Stanley, Donald Jacques, Shannon Rupert, Michael Stiltz, James Burke, Robert Zubrin, the Mars Society, and of course I wanted to thank my dad who just passed away a few months ago.
Mein Vater, der jetzt letztens erst gestorben ist.
My sister Lisa, and my brother-in-law Jonathan for being so supportive through all this.
All denen, dass sie so großartig waren und mir geholfen haben über die letzten paar Monate. Und ich bin sehr stolz, diese Ergebnisse mit euch zu teilen. Die Arbeit hat mich ein bisschen verrückt getrieben. Deswegen möchte ich euch allen einfach danken, dass ihr gekommen seid und bin offen für all eure Fragen. Danke für deinen Talk. Ich habe fast vergessen. Das hier ist mein Fluganzug. Ist besser als meiner. So, irgendwelche Fragen?
Okay.
Yeah, let's go with one.
Pick them. Yeah. Yes. Hi.
Hello.
Hallo.
Hi.
So apparently the concert is at 5 on Friday.
Also anscheinend ist das Konzert um 5 am Freitag in der Lounge. Ich habe nochmal nachgeguckt.
Lady Poo.
Was ist den Begriff, den sie genannt hat, Lady Poo?
Ja, ich benenne einfach alle meine Geräte mit lustigen Namen. Und wenn ein Sticker drauf ist, dann ist er drauf. Ich frage immer alle meine Freunde, dass sie irgendwie ein Gerät für mich nehmen sollen oder holen sollen. Deswegen packe ich da immer Labels drauf. Das kann ich ihnen einfach sagen, sie sollen das nehmen. Also das hier zum Beispiel ist Zipple Whipple. Das ist mein Netzteil. Und Flipper die Gibbet ist das hier. Ich habe eine Menge bescheuerte Namen für alle meine Sachen. Noch andere Fragen?
Ihr wolltet eine gute Antwort.
Hi.
Hallo.
So much for your talk.
Danke für deinen Talk. Ich wollte mal fragen, was nur so grob anschneidet, was genau passiert mit Stimmen, also gesungen und auch reden?
Das ist eine großartige und sehr wichtige Frage. Der Effekt, den es hat, ist, dass die hohen Töne, wie gesagt, gedämpft werden. Also es ist wie so ein sehr tiefes Schreien. Also man muss ziemlich schreien. Das heißt, wenn man zum Beispiel Druck verliert im eigenen Raumanzug, dann wäre das sehr schwierig, dich zu hören, weil Schreie so total unterdrückt werden. Oder wenn sich Fahrzeuge bewegen, dann wäre es super schwierig, das zu hören, wenn Töne besonders hoch sind. Also man muss sich sehr überlegen, so welche Frequenzbereiche man benutzt, um sicherzustellen, dass man jetzt nicht irgendwie auch Leuten wieder die Ohren kaputt macht. Ja, das sind sehr, 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 sehr wichtige Sachen.
Danke für deine Präsentation. Also, vor ungefähr einem Jahr gab es eine Studie, die veröffentlicht wurde, NASA oder so, und in dieser Studie war ein Audio-Snippet, wie es halt klingen würde auf dem Mars. Und nur um nochmal sicherzustellen, so wie du es spielst, das simuliert, wie es auf dem Mars klingen würde. Auf dem Mars. Er hat ja gesagt und es war sehr viel Bass, wie du es beschrieben hast. Hüpfender Bass, einfach das Ambient-Geräusch. Wenn du das nehmen würdest und spielen würdest auf dem Mars, würde es immer noch so klingen?
Ja, es wird so ziemlich genau so klingen. Also wir haben da auch viele Vergleiche benutzt, um das zu vergleichen mit den tatsächlichen Geräuschen von zum Beispiel Lasern auf dem Mars. Und dem Rauschen von den Motoren. Also man kann diese Vergleiche nehmen und zwischen quasi wie es auf der Erde ist und auf dem Mars und man kann daraus eine Konvolution erstellen, eine Korrelation, die dann diese beiden Audios in Verhältnis setzt und das dann vergleichen. Und basierend darauf und basierend auf diesem Dokument, das veröffentlicht wurde im Nature Journal, ist das auch genau, was mit dem Audio passiert. Also wir haben das Audio von dieser Webseite genommen, von der wir gesprochen haben, und wir haben es dann geprüft gegen die eigenen Dokumente.
Hi. Das ist jetzt eher so ein Gedankenspiel, aber wie klingen verschiedene Instrumente und wie sie ihre Geräusche machen, wie würden die das beeinflussen? Du hast das jetzt alles digital und wenn du das bearbeitest, wird das geändert, aber wenn es eine Flöte oder eine Gitarre ist und wie es gemacht wird, ist anders, ändert sich das dann auch, wie es klingt?
Auch eine super Frage. Die hohen Frequenzen, die würden sich schneller bewegen, aber das würde man nicht wirklich hören, weil die so gedämpft sind. Die niedrigeren Geräusche im Frequenzband, die würde man halt viel besser hören. Also von der Flöte, wenn man zum Beispiel eine Bassflöte hat, würde man das wesentlich eher hören als von zum Beispiel einer Altflöte. Wenn man eine Tuba hätte, würde man das eigentlich ziemlich gut hören. Aber wenn man ein Glockenspiel spielt, dann wahrscheinlich eher nicht. Das kommt sehr auf die Frequenz an.
Mikrofon 3. Hallo. Ich habe es sehr interessant gefunden, dass die Geschwindigkeit von den Geräuschen anders ist. Liegt das am Luftdruck oder woran liegt das?
Es ist tatsächlich größtenteils liegt das an der Atmosphärenzusammensetzung und dem hohen Kohlenstoffdioxidanteil. Also wenn man Audio in Kohlenstoffdioxid abspielt in einer Kammer, dann kann man tatsächlich vorhersagen, dass der Schall da schneller sich durchbewegen wird. Das wurde getestet in verschiedenen Atmosphären. Eine andere Sache, die sie gefunden haben, ist, dass der Schall auch weiter tatsächlich reist durch die Atmosphäre. Ich weiß nicht mehr genau, was die Nummern da sind, aber es ist auf jeden Fall auch in dem Paper erwähnt.
Hallo. Ich würde ganz gerne eine deiner Vermutungen hören zu einem der Sprecher, die Luftmoleküle bewegen und diese Was?
Also du meinst, ein Lautsprecher sollte irgendwie anders designt werden oder sich anders verhalten, oder was meinst du genau? Es wäre im Grunde genau der gleiche Lautsprecher. Wie würde der klingen? Das ist, was wir machen. Also wir haben im Grunde Elektrizität, die geht in eine Magnetspule und die sorgt dafür, dass sich eine Membran dann vibriert. Und von da an, wie die Zusammensetzung der Atmosphäre tatsächlich ist, wird beeinflussen, wie der Schall dann sich davon fortbewegt. Und da kann man zum Beispiel auch die Distanz zwischen dem Lautsprecher und dem Hörer beeinflussen. Aber es würde sich unterschiedlich anhören, auch wegen wieder der Atmosphärenzusammensetzung, dem Druck und auch dem Temperaturunterschied. Die Temperatur ist da ja ungefähr von minus 250 Fahrenheit bis ungefähr minus 150 Fahrenheit.
Hallo. Hallo. Erstens möchte ich sagen, danke, dass du alle genannt hast, die da drin waren. Meine Frage ist etwas antithetisch. Du hast ein Slide gezeigt, auf dem eine Gruppe von Menschen sind. Wer sind denn diese Menschen?
Oh ja, das könnte ich vielleicht auch nochmal zeigen. Ja, also die Gruppe ist tatsächlich von SIGINT. Da habe ich versucht, die alle zusammenzubekommen in 2009. Das war auch mein erstes Mal Chaos Communication Congress Event. Damals war das irgendwas darüber, dass Wissenschaftler die neuen Rockstars sind. Und da stieg ich das erste Mal ein in dieses Thema von dem Repräsentieren und Darstellen von Wissenschaft. Und damals wurde mir genau diese Bühne auch gegeben. Und der Grund, warum ich das gezeigt habe, ist, weil sich da quasi der Kreis wieder schließt. Also zum Beispiel Johannes Franz Glöckner von Monochrom und Nick Farr und Astrid Schneeweiß und wer noch? Mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein, aber es war ein sehr lustiger Moment am Ende von der Konferenz, wo Nick auf dem Boden lag und alle sprangen über ihn. Das war einfach ein super lustiger, lächerlicher Moment. Und ich habe ein paar Stunden tatsächlich gebraucht, um das Foto in meinen Archiven wieder zu finden. Ich habe es vor ein paar Stunden tatsächlich endlich gefunden. Da hatte mich sehr darüber gefreut.
Thank you so much, everyone. I'll see you on Friday. Vielen Dank und wir sehen uns.